Herzlich willkommen.
Politik.
Andreas Bühl, CDU-Fraktion. Wer möchte die erste fachpolitische Frage stellen? Henrik.
Ihre Parteifreunde in Sachsen-Anhalt haben ja jetzt vor, die Verfassung ziemlich stark zu verändern. Möglicherweise aus Lehren, die Sie aus Thüringen gezogen haben. Gucken Sie da ein bisschen mit Neid jetzt dahin?
Da schaue ich nicht mit Neid hin. Für uns stellen sich aktuell keine verfassungsändernden Themen, weil wir auch wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Von daher ist es für uns an der Stelle kein Thema, dass man jetzt in Sachsen-Anhalt zum Beispiel auch schaut, welche Lehren man aus den politischen, sagen wir mal, Turbulenzen, die es ja auch bei uns gegeben hat, zieht, finde ich richtig. Und das sollte man, glaube ich, konsequent auch machen.
Haben denn die Sachsen-Anhaltiner bei Ihnen mal angerufen, um mal so zu fragen, wie es war und was man vielleicht jetzt schon mal abräumen sollte, damit man es dann nicht im September oder Oktober versuchen muss, in einer konstituierten Sitzung oder kurz davor abzuräumen?
Also wir sind ja im regelmäßigen Austausch in unserer Fraktionsvorsitzendenkonferenz und logischerweise werten wir auch aus, was in den Ländern jeweils passiert ist und welche Lehren man daraus ziehen kann, klar.
Und haben Sie konkrete Hinweise gegeben oder war das so ein kursorisches, macht mal, kursorisch. Seid schlauer als wir es waren 2000.
Wenn es Fragen gibt, dann stehen wir natürlich immer mit Rat und Tat zur Verfügung.
Okay, weitere Fragen. Vielleicht auch zu einem anderen als diesem speziellen Thema. Tut mir leid, Elena.
Höcke hat gerade gesagt, Frau Buchhoff hätte die Wahl nicht annehmen sollen, da sie so knapp ausgefallen sei mit 6-7 Stimmen. Wie finden Sie das auch?
Also erstmal an der Stelle meinen herzlichen Glückwunsch an die Kollegin Hubbach. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und es bestätigt sich damit das, was wir letzte Woche auch gesagt haben, dass das hier alles sehr geordnet funktioniert. Sigrid Hubbach ist, glaube ich, jemand, die in dem Gremium Fraktionsvorsitzende so gesprächsfähig und auch kompromissfähig ist, dass wir weiter gut gemeinsam vorankommen können. Das finde ich gut, dass beim BSW, und das ist ja bei der Vergangenheit häufiger schon so gewesen, es immer einen sehr intensiven Austausch über Positionen gibt und dass auch verschiedene Leute dort sich dafür bereit erklären. Das ist ja auch eine Stärke dieser Fraktion. Und von daher ist, glaube ich, das ein sehr demokratisches Wahlergebnis und warum sollte man das dann nicht annehmen?
Aber 15-0, wenn das demokratisch gewählt ist, ist ja auch ein demokratisches Wahlergebnis.
Auch das ist gut, aber ich meine, wenn es mehrere Leute gibt, die sich dafür bereit erklären und man zum Schluss in der Wahl zu einem Ergebnis kommt, dann ist das doch ein gutes Ergebnis. Und ich glaube, dass das BSW auch in seiner Vielschichtigkeit dann trotzdem geschlossen weiter zusammenarbeiten wird.
Macht Ihnen das aber überhaupt keine Sorgen, dass Sie jetzt sozusagen diese verschiedenen Lager, von denen wir alle wissen, dass es die im BSW gibt, dass das jetzt nochmal so deutlich sozusagen zutage tritt? Weil natürlich auch die Frage ist, wenn Sie jetzt mit Frau Hubbach zusammensitzen und Ihrem Kollegen Liebscher, mit welcher Hälfte der Fraktion reden Sie da eigentlich dann?
Naja, das würde ja unterstellen, dass sich jetzt praktisch dieses Wahlergebnis in irgendwelche Hälften in der Fraktion einteilt. Ich glaube, das sind mit Sicherheit auch Sympathien für die jeweiligen Kandidaten und für ihre Stärken und vielleicht auch Schwächen, die sie haben. Und so teilt sich das dann natürlich auch im Ergebnis ein. Und von daher würde ich eher sagen, dass das eine Entscheidung für die jeweilige Person gewesen ist, nicht für irgendwelche Lager.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Hätten Sie mit einer Stimme Mehrheit gewonnen, hätten Sie die Wahl angenommen?
Ich finde, wenn man in einer Wahl die Mehrheit erzielt, dann sollte man sie auch annehmen. Alles andere, also in der Wahl bei uns in den Fraktionen, weil zum Schluss alles andere zeigt ja nur eine Beleidigtheit, die ich glaube für das, was wir hier machen, für die Ernsthaftigkeit, mit der wir dieses Land auch voranbringen wollen, nicht gut wäre.
Weitere Fragen?
Jetzt schickt die AfD ja Herrn Truben ins Rennen als Kandidat für den Posten des Vize-Landtagspräsidenten. Wie ist denn die Position jetzt bei Ihnen, was die Wahl betrifft?
Zu dieser Person?
Also wir werden das in der Fraktion nächste Woche besprechen. Es war ja gestern auch noch so ein bisschen ein Hin und Her, wer jetzt wie antritt, auch bei den Verfassungsrichterkandidaten, den die AfD dort ins Feld führt. Wir haben gestern in der Tagesordnung für den Ältestenrat die Reihenfolge wiederhergestellt, wie wir sie die letzten Sitzungen schon hatten, nämlich dass wir zuerst über den Richterwahlausschuss, Staatsanwältewahlausschuss abstimmen, dann über den Vizepräsidenten. Die Kombination, die ist ja bekannt, und dass wir dieses andere Gremium dringend besetzen wollen, ist auch bekannt. Wir bieten auch wieder an, dass es einen Wahlvorschlag gibt, wo die AfD mit draufkommen kann, dass wir praktisch einen Wahlvorschlag haben, wo alle drauf sind, also alles die bekannten Fakten. Wir hatten auch die Vorstellung der Kandidaten im Justizausschuss, weshalb diese AfD-Pressemitteilung von gestern, man lädt nochmal in die Fraktion ein, schon wieder eine Nebelkerze ist, wo man augenscheinlich gar nicht will, dass es hier zu Erfolgen kommt, weil es gab dieses Angebot der Vorstellung bereits im Justizausschuss. Die AfD ist aber bei dem Punkt rausgegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Von daher ist es alles, wie wir es bisher hatten. Die Person Truhm, das will ich hier auch ganz offen sagen, ist für mich von den Auswahl oder von der Auswahl, die die AfD zu bieten hat, eine der Personen, wo ich sagen würde, die scheint mir am ehesten wählbar. Aber alles Weitere müssen wir natürlich in der Fraktion besprechen. Und es hängt natürlich weiter davon ab, ob wir die anderen Gremien arbeitsfähig bekommen, weil das für uns ganz essentiell ist für dieses Land, damit Richter und Staatsanwälte hier auch zukünftig zügig eingestellt werden
können. Aber das heißt, für Sie gibt es einen Konnex zwischen Besetzung, Richterwahlausschuss, Staatsanwältewahlausschuss und Wahlvizepräsident?
Der Konnex hat sich aus meiner Sicht nicht verändert. Den gab es in der Vergangenheit ja schon. Und es ist auch an der AfD, sich dort zu bekunden, wie sie damit umgeht. Ich finde, eine weitere Blockade an dieser Stelle ist einfach nicht mehr sachgemäß und schadet dem Land. Und da muss man sich fragen, wir werden dann natürlich in die andere Richtung auch mit einer gewissen Offenheit prüfen, ob wir auch andere Positionen besetzbar machen, weil, das habe ich in der Vergangenheit hier ja auch schon gesagt, ich es für angemessen halte, dass alle Fraktionen mit einem Mitglied im Präsidium des Landtags vertreten sind. Da bleibe ich auch dabei.
Jetzt haben Sie nochmal diese Kandidatenvorstellung erwähnt, verwiesen, dass es die Möglichkeit gab, die Kandidaten im Justizausschuss vorzustellen. Jetzt sagt die AfD, hat es ja gestern nochmal gesagt, sie möchte, dass die in die Fraktion kommen. Ist das für Sie ein No-Go oder ist das vielleicht dann doch noch möglich, dass Sie die Kandidaten, die Sie jetzt schicken wollen, in die Fraktion und zu allen AfD-Abgeordneten entsenden?
Ja, ich finde, das ist doch, sagen wir mal, ein offensichtliches Spiel, Leute dort auf den Präsentierteller zu zerren, die man im täglichen Geschäft im Landtag kennt. Wir schlagen ja niemanden vor, der einem hier nicht schon mal auf dem Flur begegnet ist. Also so zu tun, als ob wir uns hier nicht kennen müssten und groß eine Vorstellungsrunde zu machen, das kann ich schon eher nachvollziehen, wenn man jetzt zum Beispiel wie bei der AfD einen Verfassungsrichter hat, der jetzt hier im Plenum im Rund noch nicht so wirklich bekannt ist, falls vielleicht ein Name ist, der einem nicht täglich über den Weg läuft. Aber wir sehen uns hier jede Woche und das scheint mir doch offensichtlich ein Spiel zu sein, um dieses Gremium nicht wählen zu müssen, weil sie natürlich wissen, dass insbesondere die Linke ihre Kandidaten niemals in die AfD zur Vorstellung schicken würden. Und das dient doch nur dazu, dass dieses Gremium nicht arbeitsfähig gemacht wird. Und das halte ich für absolut unsachgemäß. Und deswegen haben wir ja den Vorschlag gemacht, wenn es den Wunsch nach Vorstellung gibt, dann machen wir das auf neutralem Boden sozusagen im Justizausschuss. Aber daran hatte die AfD augenscheinlich kein Interesse.
Was sagen Sie denn zu dem Vorschlag von Herrn Höcke, Herrn Hornemann als Verfassungsrichter zu wählen?
Ja, bei den Verfassungsrichtern wissen wir auch, wie bei den anderen Wahlen, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, die zu wählen. Von daher muss es Gespräche mit der AfD zu diesem Punkt geben. Der Vorschlag, den die AfD jetzt gemacht hat, wird allerdings an der Stelle, ich will ihn gar nicht inhaltlich bewerten, wird an dieser Stelle nicht funktionieren, weil der Kandidat, den sie vorschlagen, eben nicht zu dem zu wählenden Mitglied passt. Denn es ist ja hier ein Berufsrichter gesucht. Die AfD hat aber keinen Berufsrichter vorgeschlagen. Und unter dem Gesichtspunkt wird die Wahl hier nicht funktionieren können, weil sie formal nicht zulässig wäre. Das wird sich vielleicht im Herbst nochmal anders darstellen, weil wir haben ja noch ein weiteres Mitglied, was dort ausscheiden wird. Dort wird man dann gegebenenfalls auch in der Diskussion dann dazu kommen, solche Kandidaten überhaupt formal möglich zu machen, für den, was dann ausscheidet. Wir haben ja auch noch zwei Stellvertreter. Und in diesem Kontext werden wir uns mit der AfD auch ins Gespräch setzen müssen, um zu einer Lösung zu kommen.
Herr Höcke hat uns gerade schon gesagt, dass die AfD zu dieser Frage Berufsrichter ja, nein, eine andere Rechtsauffassung hat, was ja immer ein Hinweis ist, dass sie sich zudem vielleicht auch nochmal in Weimar unterhalten zu der Frage.
Ja, das ist eine Frage, die muss jetzt die Landtagsverwaltung nochmal klären mit einer rechtlichen Bewertung, ob das möglich ist. Aber zum Schluss, wie gesagt, wird ja sowieso noch ein weiterer Posten vakant, wo dann dieser Vorschlag der AfD drauf passen würde. Von daher muss man das dann, glaube ich, auch in einem gewissen Kontext sehen. Und wir werden uns, wie auch schon bei dem Vizemitglied, was die AfD ja entsendet hat, was ja auch gewählt worden ist, werden uns dann natürlich auch zu gegebener Zeit mit dem Kandidaten beschäftigen und werden mit ihm auch ins Gespräch treten, um erstmal ein Gefühl zu bekommen, was für eine Person ist das. Ich habe ihn bis jetzt nur in Verfahren gesehen, aber noch nicht persönlich.
Er hat ja mehrere Verfahren für die AfD als Rechtsvertreter geführt, auch für Herrn Höcke persönlich, aber auch für die AfD-Landtagsfraktion vor dem Verfassungsgerichtshof. Ist das für Sie ein Ausschlusskriterium?
Ja, bevor wir überhaupt die Person bewerten können, und das ist, glaube ich, auch gebührt auch an der Stelle die Ernsthaftigkeit, ist es, glaube ich, wichtig, dass man mit der Person mal in ein Gespräch getreten ist, um zu hören, für was steht er, wie würde er sich in solchen Verfahren auch in seiner Unabhängigkeit verhalten, kann er seine Tätigkeit für die AfD in irgendwelchen Verfahren trennen von dem, was man dann beim Hof machen müsste. Das sind, glaube ich, alles Fragen, mit der man die Person dann auch mal konfrontieren muss. Und das werden wir mit Sicherheit tun, wenn der Kandidatenvorschlag so aufrechterhalten wird.
Haben Sie den Sachsen-Anhaltiner Freunden schon gesagt, Sie sollen ein besonderes Augenmerk auf die Verfassungsrichterfrage werfen?
Ich glaube, das müssen wir denen nicht sagen.
Iris ist anderer Meinung, aber okay. Gibt es weitere Fragen? Bleiben wir erst noch mal kurz bei den Wahlen von Personen. Dann habe ich,
Elena. Anderes Bundesland.
Warte, ich habe noch eine ganz kurze zu der. Wir haben ja noch mehrere Personen, die gewählt werden müssen. Bürgerbeauftragter, Behindertenbeauftragter. Wie geht es damit weiter?
Ja, wir haben die Wahlen angemeldet für das Plenum. Ja. Die Kandidaten werden zur Wahl stehen. Wir haben jetzt wirklich eine lange Zeit auch über Kandidaten gesprochen. Wir haben zwei gute Kandidaten mit Herrn Petschner, der erstens mal in dem Bereich arbeitet, der zweitens auch persönlich betroffen ist, der eine persönliche Lebenshistorie einbringt, die, glaube ich, bereichernd ist für dieses Amt.
Vor allem, wie mir, die es nicht wissen, Petschner ist der
Behindertenbeauftragte.
Wo kommt der her?
Er kommt aus Eisenach, ist in Eisenach auch selbst Geschäftsführer von einem Sozialunternehmen, was auch in der Eingliederungshilfe unterwegs ist, also insbesondere auch bei Menschen mit Einschränkungen, hat deswegen eine große berufliche Erfahrung, ist ja auch der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der ehrenamtliche Inklusionsbeauftragte von Eisenach, hat also auch da eine Perspektive. Das ist also ein rundherum geeigneter Kandidat und darüber sollte das Plenum auch entscheiden, ob es so einen rundherum geeigneten Kandidaten die Mehrheit gibt oder nicht.
Den schlägt die Brombeere oder den schlägt die CDU vor?
Den schlägt die Brombeere vor. Wir schlagen ja immer gemeinsam alle Kandidaten vor. Das gleiche bei Frau Democh. Das ist eine Frau mit einer, sagen wir mal, Osthistorie, wo man sagt, ist eine Frau, die hier schon viel geleistet hat, die aus den neuen Ländern kommt, die sagen wir, Juristin ist, die einen breiteren Erfahrungsschatz hat. Und ich glaube, dass auch das eine gute Kandidatin ist und auch die Kombination, dass wir sowohl, sagen wir mal, die Besetzung mit einem Mann, und einer Frau, also auch verschiedene Perspektiven in diese Ämter einbringen. Das scheint mir alles in allem ein sehr rundes Paket zu sein und darüber muss das Plenum jetzt entscheiden.
Weitere Fragen zu dem Komplex kann ich nicht erkennen, dann ist Elena, sorry.
In Rheinland-Pfalz wird jetzt gewählt. Denken Sie, die CDU könnte gewinnen und die SPD 35 Jahre, weil ich glaube, ablösen? Und wenn nein, was würde das für die gesamte CDU bedeuten?
Naja, wir sind jetzt in der entscheidenden Woche und alle kämpfen dort nochmal ordentlich und sind dort unterwegs. Ich glaube, dass die Chancen für uns dort sehr gut sind. Alle Umfragen sagen das auch. Gordon Schnieder ist ja ein Kollege von mir als Fraktionsvorsitzender. Wir waren im letzten Jahr auch bei der Fraktionsvorsitzendenkonferenz im Sommer bei ihm, konnten uns also selbst ein Bild vor Ort machen. Und dort habe ich eine sehr, sehr motivierte Fraktion erlebt. Von daher stehen, glaube ich, alle Zeichen darauf, dass er erfolgreich sein kann. Alles Weitere werden wir am Sonntag sehen.
Haben Sie ja in Baden-Württemberg allerdings auch gedacht.
Alles andere werden wir am Sonntag sehen. Wir haben da, glaube ich, einen sehr engagierten Wahlkämpfer. Ich glaube, der Unterschied auch nochmal zu Baden-Württemberg ist ja, dass der Gordon Schnieder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von den Bekanntheitswerten ja schon zumindest ein bisschen besser dasteht. Manuel Hagel war auch, kenne ich ja auch aus der Fraktionsvorsitzendenrunde, hat natürlich schon den Nachteil gehabt, dass er in der Bekanntheit gegenüber Cem Özdemir natürlich ein größeres Gefälle hat.
Ja. Also das ist ja wirklich kein Problem mehr gewesen am Anfang vielleicht, aber ja nachher
nach ein paar Schulbesuchen war er bekannt.
Nach der Schmutzkampagne, meinen Sie?
Das ist ein Framing, das Sie jetzt so benutzen.
Wie schwer liegt denn für die CDU insgesamt oder auch für die CDU im Ost, so kurz vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, dass die Niederlage in Baden-Württemberg noch? Sind Sie da inzwischen schon wieder drüber weg oder hat das jetzt tief schürfendere?
Naja, also ich finde, dass es natürlich schon sehr misslich ist, wenn man zwar gut zulegt, ich glaube 300.000 oder 400.000 Stimmen hat ja die CDU zugelegt zur letzten Wahl davor, es aber trotzdem knapp nicht reicht. Das ist natürlich schmerzhaft, ohne Frage. Dass es jetzt dort einen Gleichstand gibt, was Grüne und CDU betrifft, muss sich auch widerschlagen jetzt in den Koalitionsverhandlungen. Deswegen kann ich natürlich den Schmerz vor Ort auch sehr, sehr stark nachvollziehen. Und auch, dass man sich ungerecht behandelt gefühlt hat in den letzten zwei Wochen, was ja jetzt auch in Morddrohungen gegen Manuel Hagel und Ähnlichem mündet, wo man sagen muss, hier werden zunehmend Grenzen überschritten, weil man, sagen wir mal, im politischen Gefecht auf den letzten Metern für sich Punkte sammeln will, was mir schon Sorgen bereitet.
Einigermaßen knapp ausgeht in Rheinland-Pfalz, sollte Herr Schnieder dann Herr Schweizer anbieten, das Amt zu stippen?
Wie ein Wahlergebnis aussieht, das wird man am Sonntag sehen. Ja.
Markus, da darf ich noch eine sachpolitische Frage.
Auch das ist schön.
Weil wir das Thema jetzt gerade angeschnitten haben, Herr Günther hat ja zu verstehen gegeben, dass man in der CDU das berühmte Rehaugenvideo kannte und möglicherweise ist nicht richtig eingeschätzt hat. Oder jedenfalls hat er so gesagt, man hätte das vielleicht da früher sich irgendwie damit beschäftigen müssen. Können Sie dazu was sagen?
Also ich kannte das Rehaugenvideo nicht, aber bin da jetzt auch nicht so tief in der Szene vor Ort, dass ich mich da beschäftigen würde.
Wir biegen mal kurz auf die sachpolitische Ebene.
Und nur Sache.
Zur Forstwirtschaft.
Genau, wir reden für die Forstwirtschaft. Die Linken haben ein Gesetz zur Einführung einer unabhängigen Polizeibeschwerde- und Ermittlungsstelle in Thüringen drauf. Das hat ja vor dem Hintergrund GdP und alles, was wir hier schon mit Sonderplenum und was weiß ich dazu hatten, schon nochmal eine besondere Bewandtnis. Was wird denn mit diesem Gesetzesentwurf passieren? Scheitert der jetzt gleich oder überweisen Sie den wenigstens in den Ausschuss? Und ist das ein Punkt, über den Sie nochmal sprechen, weil auch Ihr Innenminister überall rumrennt und erzählt, er hätte große Sympathien dafür, sozusagen diese unabhängige Beschwerdestelle jetzt endlich einzurichten?
Also diese unabhängige Beschwerdestelle war ja auch schon Thema im Haushalt. Dort wollte ja die Linke auch Geld dafür einstellen. Dort haben wir das nicht mitgemacht, weil wir in diesem, ich glaube, dänisches Modell ist es ja, mit diesem dänischen Modell im Vergleich zu dem, was wir hier an Verfahrenswegen haben, eben, sagen wir mal, eine große Diskrepanz sehen, weil einfach das Modell nicht so richtig zu unserem Land passt. Dass man sich das Modell mal näher anschaut, da waren wir jetzt nicht grundsätzlich gegen, dass man das erst noch mal näher bewertet. Ob man das jetzt gleich mit einem Gesetz machen muss, was man überweist, wo wir ja grundsätzlich skeptisch sind, ob man das überhaupt machen sollte oder ob man nicht einen Antrag im Ausschuss stellt und entsprechend diesen Antrag dann vielleicht auch mal mit einer Anhörung versieht. Da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dran machen. Ob wir dieses Gesetz überweisen oder nicht, das entscheidet sich bei uns nächste Woche.
Aber der
Es ist ja so, wenn ich kurz noch darf, es ist ja so, dass zumindest nach meinem Kenntnisstand ich das Gesetz zumindest noch gar nicht gesehen habe, weil wir gestern ja den Ältestenrat hatten. Bis heute können die Dinge eingereicht werden. Ich weiß nicht, ob die Drucksache schon eingereicht ist. Also ich habe mir die Drucksache auch noch gar nicht angeschaut. Von daher wird man sich die Drucksache anschauen müssen. Aber in der Grundausrichtung war bei uns die Auffassung so, wir sehen das skeptisch, weil es nicht zu unserer Systematik im Land passt. Aber zu beleuchten, man diese Möglichkeiten weiterverfolgt, da waren wir zumindest in gewisser Weise offen. Ich glaube, ein Gesetzentwurf ist allerdings dafür schon zu weit reichend. Vielleicht um inhaltlich noch zwei, drei Sachen zu sagen. Was uns noch beschäftigt, ist das Thema Kindergarten. Das will ich nochmal ansprechen. Das haben wir jetzt platziert für Donnerstag als ersten Punkt. Ist ja durchaus für Sie auch relevant für Ihre Planung. Als zweiten Punkt werden wir am Donnerstag uns mit dem Thema BAföG beschäftigen. Das ist ja auch ein Thema, was viele Menschen im Land interessiert, gerade Studenten, die jetzt schon ewig warten. Werden wir also diese zwei Punkte auch abräumen können, nächste Woche zumindest in die weitere Beratung geben. Und für den Freitag haben wir ja die Regierungserklärung als ersten Punkt. Und danach wollen wir Thüringen für die Finals 28-29 ins Spiel bringen. Finals ist ja dieser gebündelte Wettbewerb um deutsche Meisterschaften im Sport auszuführen. Haben Sie vielleicht gesehen in Dresden, vor der Frauenkirche wird dieses Jahr sein, in Hannover. Dort sind über 10 deutsche Meisterschaften gebündelt, in Leichtathletik, im Kanu und sonst was. Ich glaube, das wäre, nachdem wir ja im Wintersport jetzt in diesem Jahr schon wirklich einen guten Fokus gesetzt haben mit den verschiedenen Weltcups und viele Menschen nach Thüringen locken konnten, wäre das jetzt nochmal ein schöner Kontrast, dass wir auch im Sommer hier ein guter Austragungsort sind und könnte, glaube ich, nochmal den Fokus auf viele Thüringer Städte lenken, wenn man sich vorstellt, dass wir sowas vom Erfurter Dom machen würden oder sowas, dann wäre das, glaube ich, durchaus was viele Besucher für Thüringen auch begeistern könnte.
Okay, den Hinweis nehmen wir jetzt fachpolitisch nochmal mit der Zeit trotzdem drüber. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.